S マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht, aber mir hätte man. Einen wunderschönen guten Tag aus Studio 1 bei Radio X, eurem Kuschelradio in Frankfurt, eurem Radio der Herzen. Heute wieder mit einer Sendung ABS Magazin und am Mikrofon werdet ihr heute den geschätzten Kollegen Ben hören. Hallo Ben.
Hallo Frankfurt.
Ben ist den treuen Hörerinnen aus den Anfangszeiten der Redaktion sicherlich bekannt und auch zwischendrin immer mal wieder. Wir, der Ben und ich, wir tun uns immer zu so Joint Ventures redaktionsübergreifend zusammen. Und in diesem Sinne haben wir heute auch Gäste eingeladen, die wir dann gleich auch noch vorstellen werden. Aber vielleicht sollten wir erstmal sagen, worum es geht heute.
Ja, es geht um ein Thema, das Frankfurt bewegt und das betrifft uns besonders die östlichen Stadtteile, nämlich Bornheim, Seckbach und was haben wir noch für einen Stadtteil, der betroffen ist? Das Nordend ist, glaube ich, noch von betroffen. Ja? So sieht das aus. Ja, es wird geplant, das Ernst-May-Viertel und wir haben die Sendung genannt Bauwahn in Frankfurt, Wohnraum kontra Umwelt, das Ernst-May-Viertel kommt und das bedeutet, dass etwa 10.000 Menschen mehr in diese Stadtviertel einziehen werden, denn 4.000 Wohnungen sind insgesamt geplant. Ja, wir haben, ich war auch gestern noch im Park gewesen, im Güntersburg-Park, habe dort Umfragen gemacht. Wir haben Studiogäste heute geladen. Eine hat leider kurzfristig abgesagt, aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben immer noch sehr spannende Gäste hier.
Ja, dann möchte ich jetzt die Gelegenheit ergreifen und zum einen die Friederike von der Bürgerinitiative Grüne Lunge hier bei uns begrüßen. Hallo Friederike.
Hallo.
Und den Matthias Baumgart, er ist Mitglied im Ortsbeirat 4 Bornheim und Ostend. Hallo.
Hallo.
Ja, mit euch wollen wir heute versuchen, uns diesem Riesenthema, wie wir festgestellt haben bei der Recherche, versuchen uns zu nähern und die einzelnen Akteure wollten wir jetzt auch noch mal vorstellen. Vielleicht fangen wir mit der Dame an. Also einen Namen haben wir gesagt, Friederike, Grüne Lunge. Vielleicht kannst du zu der Bürgerinitiative mal kurz anreißen, wer ihr seid und was ihr euch zur Aufgabe gestellt habt.
Ja, die Grüne Lunge ist entstanden vor über einem Jahr als eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass das sogenannte Innovationsquartier bestehen bleibt. Das ist, das werden wir bestimmt gleich noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen. Das ist also ein ganz altes Kleingartengebiet oberhalb vom Güntersburgpark, was riesig ist und in seiner ökologischen Vielfalt wirklich einzigartig auch für Frankfurt ist. Mhm. Das soll zerstört werden und da haben sich zunächst natürlich die Leute, die dort ihre Gärten haben, aber im Laufe der Zeit jetzt immer mehr Menschen angeschlossen, organisiert und engagiert und versuchen, das zu verhindern.
Ja, da werden wir dann, das ist ein großer Themenkomplex, werden wir jetzt im Einzelnen die nächsten zwei Stunden, haben wir das schon gesagt, dass wir heute zwei Stunden
gar nicht, nee,
uns dem Thema widmen werden, also nee, eine Stunde ABS-Magazin.
Ja, denn zum einen ist es ja super wichtig und dann hat der Seppel mir noch Bescheid gesagt, dass er heute nicht kann, denn heute wäre Backspace von 17 bis 18 Uhr und damit haben wir dann die Gelegenheit, dieses umfassende Thema wirklich geruhsam anzugehen, so wie bei Kaffee und Kuchen.
Okay, dann wollen wir jetzt noch den zweiten Gast in unserer Runde sich vorstellen lassen. Also Matthias, du bist für den Ortsbeirat 4 hier. Oh, dieser Reim ist aus
genau,
passiert.
Genau, Ortsbeirat 4 ist Bornheim, ja. Ostend.
Mhm. Und du bist jemand, der ganz neu im politischen Geschäft ist.
Genau, jetzt waren Kommunalwahlen im März gewesen. Ich bin als Kandidat eingesetzt worden von Jutta Dittfurt und Manfred Zierran von den Öko-Links. Mhm. Haben mich gefragt, ob ich das machen würde und ich bin sonst eigentlich noch nicht politisch aktiv gewesen, sondern eher, die kommen zu meinen Konzerten, also ich bin Musiker und wir kennen uns seit Jahren und sie kommen da und tanzen ab und so ihren Politikalltag sozusagen, ja, ja, ein bisschen loszuwerden und so war die Idee geboren, Kandidat zu sein. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich da jetzt reinkomme und so viele Leute mich
eben
da
noch
wählen.
On stage und jetzt im Ortsbeirat.
Jawohl, aber ich bin jetzt, sagen, habe ich gedacht, ich habe die Zeit eigentlich dafür und bin alt genug und Themen, die mich interessieren. Ich bin im Ostend groß geworden, habe lange im Nordend gewohnt, direkt am Hauptfriedhof, genau da, wo das jetzt auch passieren soll. Mhm. Und habe da schon irgendwie auch ein bisschen was vielleicht mitzureden. Und jetzt bin ich seit zweiter Ortsbeiratssitzung, habe da schon einiges mitbekommen. Und ja, kann vielleicht ein paar Sachen dazu sagen. Oder
darf ich dich bitten, ein bisschen näher ans Mikrofon zu kommen? Ich kriege gerade ein Zeichen von draußen.
Sehr leise?
Ja, so ist besser, genau.
Alles klar.
Ja, Entschuldigung, ihr habt jetzt gerade so abrupt unterbrochen.
Wie gesagt, also ich bin da jetzt eingesetzt worden von der Öko-Links-Partei, bin aber selber kein Parteimitglied, sondern bin jetzt Ortsbeirat. Habt ihr, wie gesagt, jetzt zweimal eine Sitzung mitgemacht und schon ein bisschen auch da mitbekommen, wie das läuft und
okay. Ja gut, dann ist das ja sozusagen, fängt's gleich richtig an, geht's gleich richtig los, die politische Arbeit. Schön, dass du da bist. Und wir wollen jetzt versuchen, nochmal ein bisschen Input zu geben, um so die Diskussion für uns und auch für euch zu Hause anzuschieben.
Ja, dazu haben wir eine ganze Masse Zeitungsartikel ausgewertet und die Gabi war so freundlich und hat diese eingelesen, die konnte leider heute nicht hier sein. Und so fangen wir einfach mal an mit einem Artikel aus der Frankfurter Rundschau vom Samstag, dem 11. Juni.
Und noch ein Artikel der Frankfurter Rundschau. Die Immobilienwirtschaft hat einen Neustart beim sozialen Wohnungsbau gefordert. Aktuell müssten jährlich zusätzlich 80.000 Sozialwohnungen und weitere 60.000 Wohnungen im mittleren Preissegment entstehen, um den hohen Bedarf zu decken, sagte Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Der Bund müsse sich noch stärker finanziell engagieren, meinte Gedaschko. Er appellierte ferner an die Länder, bereitgestelltes Geld tatsächlich zweckgebunden einzusetzen. Dringend nötig seien auch steuerliche Anreize und eine schnelle Vergabe von mehr preisgünstigem Bauland. Neue Vorgaben, die zu höheren Baukosten führen würden, müssten gestoppt werden. Am Donnerstag, den 9.6., trafen sich Vertreter der Branche mit Bauministerin Barbara Hendricks, SPD, und Kanzleramtsminister Peter Altmaier, CDU, in Berlin zum Tag des Wohnungsbaus. Die Wohnungswirtschaft ist sich mit Hendricks, wie etwa auch dem Mieterbund, seit längerem grundsätzlich einig darüber, dass pro Jahr insgesamt etwa 400.000 neue Wohnungen entstehen müssen. Dies unterstreicht auch eine neue Studie des Instituts für Wohnungswirtschaft. In den Städten und Gemeinden entscheidet sich, ob Integration gelingt, sagte Hendricks. Bezahlbare Wohnungen sind dafür eine zentrale Voraussetzung. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle. Sie wolle Konkurrenz zwischen Einheimischen und Flüchtlingen auf dem Wohnungsmarkt verhindern, so Hendricks. Der Bund werde ab kommendem Jahr 800 Millionen Euro zusätzlich in Wohnungsbau und soziale Stadtentwicklung investieren.
Ja, soweit also der Artikel aus der Frankfurter Rundschau. Ziemlich aktuell, der 11. Juni, habt ihr ja gerade gehört. Und ich möchte dazu sagen, dass es mich doch sehr erstaunt, dass sich alle verantwortlichen Politiker sich auf die Forderung der Immobilienbranche sofort einlassen und sofort autark gehen, dass 400.000 neue Wohnungen fehlen, ohne dass wir irgendeine Aufstellung oder irgendeine Erhebung gemacht haben. Aber gut, sie springen also alle auf diesen Zug auf. In Frankfurt sieht es dermaßen aus, ein bisschen rückblickend. Im Februar 2011 erfolgte der Beschluss der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zur Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung für eine mögliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Das also in Gänsefüßchen. Ich wiederhole es nochmal. Zur Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung für eine mögliche städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. Ja, dann wurde das also auch so verabschiedet und der aktuelle Bürgermeister Olaf Kunitz hat unheimlich viel Druck ausgeübt, um das noch vor seiner Abwahl, das ahnte er wohl, alles über die Bühne zu bringen. Und es gab erstmal einen Einknick der Stadtverordnetenversammlung. Da gab es auch eine Demo vor dem Römer der Bürgerinitiativen. Aber letztendlich eine Woche später hat die Stadtverordnetenversammlung dann doch abgenickt. Und dazu gibt es auch einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau. Der heißt Maiviertel auf dem Weg, Magistrat stimmt Vorlage von Kunitz zu.
Frankfurter Rundschau, Freitag, der 23.04.2016. Der Bau des sogenannten Ernst-May-Viertels rückt ein Stück näher. Der Magistrat hat am Freitag mehrere von Bürgermeister Olaf Konitz, Grüne, eingebrachte Vorlagen zur Entwicklung des Gebiets beschlossen, das teils zum Nordend, teils zu Bornheim, teils zu Seckbach zählt. Die von mehreren Bürgerinitiativen kritisierten Pläne sehen vor, dass auf dem Areal bis zum Jahr 2028 bis zu 4.000 Wohnungen für bis zu 10.000 Menschen entstehen. Davon sollen 30% geförderter Wohnraum sein. Ein Kernelement der Planung ist, dass die Autobahn 661 auf 400 Metern Länge eingehaust wird und als eine grüne Mitte für die Wohngebiete auf beiden Seiten der Fahrbahn fungiert. Diese, im Vergleich zu einer zunächst favorisierten Variante, günstigere Version, soll die Stadt 91 Millionen Euro kosten, das gesamte Ernst-May-Viertel 331 Millionen Euro. In einer ersten Phase sollen bis 2023 das besonders umstrittene sogenannte Innovationsquartier mit 1500, Atterbury Ost mit 250 und ein Gebiet nördlich des Günthersburg-Parks mit 100 Wohnungen realisiert werden. Für diese drei Areale hat der Magistrat nun Bebauungspläne auf den Weg gebracht. Offenbar als Reaktion auf Kritik an seinem Vorgehen weist Konitz explizit darauf hin, dass das Stadtparlament den Plänen zustimmen muss und ein Aufstellungsbeschluss stets nur der Beginn eines Planungsprozesses ist, der ergebnisoffen erfolge. Mehrere Bürgerinitiativen wehren sich gegen die Pläne. Kritik kommt auch von Stadtteilpolitikern. Moniert wird etwa, dass ein Abenteuerspielplatz und 100 Freizeitgärten weichen sollen und Frischluftschneisen verschwinden.
Und Frischluftschneisen verschwinden. Ja, da war es schon wieder dieses schreckliche Moderatorenwort. Ja oder nein? Ich muss mir mal angewöhnen, öfters mal Nein zu sagen und nicht immer Ja. Wir sind hier heute immer noch am 29.06.2016, ABS-Magazin mit Studiogästen, einmal die Friederike und den Matthias. Und wir greifen jetzt am besten gleich mal die Frage aus, die sich aus dem Artikel, die wir jetzt gehört haben, stellt, nach den Zielen. Ich hatte ja gerade eben schon mal kurz die Friederike gefragt, was so eure Ziele im Einzelnen sind. Was man feststellen kann, ist, dass da ein Stadtentwicklungsprojekt von der Politik angeschoben wurde, ohne die Bürger so richtig mit ins Boot zu holen, also ohne so eine richtige Bürgerbeteiligung, sondern da hat man also ein Projekt gestartet und das lief dann mehr oder weniger öffentlich, wie so Sachen dann laufen. Und jetzt kurz vor der Wahl hat man versucht, das nochmal irgendwie in trockene Tücher zu bringen, dass das dann über die Bühne geht. Ist es denn bei euch in der Wahrnehmung auch so, jetzt im Ortsbeirat oder auch bei der BI Grüne Lunge, dass ihr sozusagen wie so oft in der Vergangenheit viele Menschen vor scheinbar vollendete Tatsachen gestellt werdet? Friederike?
Ich würde dazu gerne in zwei Teilen antworten. Der erste Teil bezieht sich auf die Zeit zwischen 2011, 2012, das was eben auch im Artikel genannt wurde, und den Wahlen dieses Jahr. Da war es so, dass wir im Rahmen dieses Verfahrens, alle, die da oben ihre Kleingärten hatten, ich muss dazu sagen, damals ging es überhaupt nicht um das Innovationsquartier, sondern es ging um andere Gebiete da oben im Ernst-May-Viertel. Wir wurden also eingeladen zu einer Anhörung. Diese Anhörung stellte sich raus, also ich war selber da, dass wir gut geschultem Personal ausgeliefert wurden, die uns informiert haben über das, was geplant ist, die ausdrücklich gesagt haben, dass wir überhaupt keine Möglichkeit haben, Widerspruch einzulegen oder etwas zu verhindern, und uns am Ende der Veranstaltung, nachdem also wirklich Tränen geflossen sind von Menschen, die über Generationen da oben ihre Gärten bestellt haben, wurden uns Zettel ausgehändigt, auf denen wir ankreuzen durften, ob wir, wenn es denn soweit ist und alle unsere Gärten enteignet würden und die Baumaßnahme beginnt, Interesse an einem Ersatzgarten hätten. So, jetzt sagt mir mal, wer da nicht das Kreuz gemacht hat. Natürlich, ich habe es auch gemacht. Natürlich denkt man in dem Moment, ja, wenn ich gar keine Wirkungsmöglichkeit habe, möchte ich natürlich eine Ausweisfläche. Wenige Jahre später hörte sich das dann von Herrn Kunitz so an, dass eine Bürgerbeteiligung stattgefunden habe und der überwiegende Teil der Pächterinnen und Pächter und Besitzerinnen und Besitzer da oben einverstanden gewesen wären, das Gebiet freizugeben und auf andere Gebiete auszuweichen. So war oder ist der Umgang mit den betroffenen Menschen. Wir reden jetzt noch nicht von der großen ökologischen Ebene, sondern erstmal wirklich von den Menschen, die direkt betroffen sind. Ich sehe dadurch die Wahlen jetzt eine Veränderung und trotzdem, um jetzt zum zweiten Teil der Antwort zu kommen, es geht ganz klar darum, und da müssen wir vielleicht noch mal größere ökologische Zusammenhänge nachher diskutieren, die noch nicht versiegelten Flächen da oben, das ist vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftig, nicht, also das heißt einfach da, wo nicht gebaut ist, da, wo Gärten sind, wo Grünanlagen sind, da nicht zu bauen, die Frisch- und Kaltluftzufuhr aus der Wetterau zu erhalten. Wir haben die Friedberger Landstraße als irrsinnig befahrene Straße mit einer hohen Feinstaubbelastung. Überleg doch mal, wenn das jetzt da alles zugebaut wird, das wird unerträglich. Die Klima, die Aufheizung in dem Gebiet. Wenn du oben bist, jenseits des oder auf der Höhe des Friedhofs, hast du 4 bis 5 Grad weniger im Sommer, als wenn du unten aus dem Günthersburgpark rauskommst. Und das sind Schneisen, die wirken bis ins Innenstadtgebiet. Also das ist wirklich bedeutend für die gesamte Stadt, für die gesamte Region eigentlich.
Ja. Aber habe ich das jetzt richtig so verstanden, dass ihr euch eigentlich eher, das war ja wie so eine Kaffeefahrtveranstaltung, ja, unterschreiben Sie hier, die Decke gibt es dann später, ja. Was man da mit den Bürgern versucht hat abzuziehen.
Ja.
Gut, reden wir auch noch gleich weiter über die Situation. Ich möchte jetzt nochmal auf den Matthias eingehen. Du bist jetzt im Ortsbeirat. Kannst du da vielleicht von auf berichten, eventuell aus der Zeit, aus der du noch nicht da warst? Also dass Kollegen im Ortsbeirat, werden ja nicht immer alle komplett ausgetauscht. Man spricht ja auch im Ortsbeirat, wie die so diese Entstehung dieses Viertels, die Planung empfunden haben. Und dann möchten wir natürlich auch die Position hören, die du und die Gruppierung, wie du in dem Ortsbeirat sitzt, vertreten.
Also ich kann da jetzt, hab da jetzt noch nicht so viele Gespräche gewählt. Ich habe hier einige Anträge mir angeschaut von den Grünen, wo das auch hervorgeht, dass eben die Leute überhaupt nicht gefragt worden sind. Und da wird ein Antrag gestellt, zum Beispiel von den Linken, dass die Planung, also dass er auf Widerstand stößt, weil eben keine Bürger mit einbezogen worden sind, auch nicht der Ortsbeirat. Das zum Beispiel oder... Das letzte Ortsbeiratssitzung war angekündigt, dass der Magistrat einer vorbeikommt und genau darlegt, wie das jetzt geplant ist und so weiter. Und es waren Bürgerinitiativen eingeladen, die auch kamen, Bürger, alle waren da. Und an dem Abend wurde bekannt gegeben, dass er leider nicht kommen konnte, dass es verschoben worden ist jetzt auf die nächste Ortsbeiratssitzung. Das ist am 5. Juli jetzt, wo der jetzt kommen würde und jetzt darlegen wird, wie es weitergeht und so weiter. Da sind auch alle Bürger jetzt eingeladen, in das Bürgerhaus Bornheim zu kommen. Die können sich das nämlich dann auch da anhören, auch jeder Bürger.
Sagst du das Datum
nochmal? Auf jeden Fall war das auch so wieder eine Verzögerung.
Kannst du das Datum nochmal sagen, bitte?
Am 5. Juli, Dienstag, 19.30 Uhr.
Gut, ja.
Da soll er dann jetzt wirklich kommen. Aber das war auch schon wieder so ein Schuss in den Ofen, weil, wie gesagt, Bürgerinitiativen und alle waren darauf eingestellt, dass eben die letzte, das war am 30. Mai oder so, kam nicht. Mhm. An dem Abend abgesagt.
Ja. Also ist die Stimmung im Ortsbeirat auch recht kritisch zu dem Objekt
auf jeden
zu
Fall.
Sehen. Ja.
Ja.
Vielleicht bei mir
und auch nicht nur, das ist auch Partei durchgreifend, muss ich auch mal dann sagen, auch für die CDU. Ich habe ein paar nette Anträge gelesen, die auf jeden Fall auch dafür sind, diesen Abenteuerspielplatz und dass der unbedingt erhalten bleiben muss und so weiter. Ja. Und da sind wir uns einer Meinung. Mhm. Nur der Ortsbeirat ist da ausgehebelt.
Ja, ja. Wobei der Ortsbeirat ja sozusagen mit die kleinste städtische kommunalpolitische Instanz ist und eigentlich diejenigen mitbestimmen sollen, die sowas auch betrifft in der Zukunft. Aber darüber werden wir dann jetzt auch nochmal sprechen im Verlauf der Sendung.
Ich habe eine Frage an Matthias nochmal. Also am Dienstag nächste Woche ist eine recht entscheidende Sitzung. Und wer kommt denn da eigentlich von der Stadt?
Keine Ahnung.
Lassen wir uns
überraschen. Namentlich ist mir das nicht bekannt.
Ja,
ich habe hier die Tagesordnung vorliegen und da steht Kann ich mal kurz mal reinschauen? Mhm.
Denn ich, du kannst ja in Ruhe schauen und ich kann in der Zeit vielleicht schon mal einen Bericht abgeben von einem Rundgang, den die CDU veranstaltet hat, letzte Woche.
Genau, Mittwoch. Hatte ich letzte Woche Mittwoch den Hörern auch versprochen, dass du heute davon berichtest.
Super, oh.
Gut, dass das klappt.
Okay. Klasse. Ich hatte auch ein Aufnahmegerät dabei, aber die Räumlichkeiten dort waren ziemlich mies, so dass ihr auf der Aufnahme kaum was versteht. Und ich habe einfach jetzt so versucht, einfach 4-5 Minuten was zusammenzuschreiben, was etwa die Stimmung vor Ort wiedergibt. Also es folgt also der Bericht vom Rundgang der CDU durch das künftige Baugebiet in Bezug auf die Einhausung der A661 mit anschließender öffentlicher Sitzung. Die fand dann statt in der Kantine der Frankfurter Entsorgungsservicebetriebe in der Weidenbornstraße. Letzte Woche, wie gesagt, vor einer Woche, 22.06. Die Organisatoren, also die CDU selbst, hatte mit deutlich weniger Publikum gerechnet, denn trotz Fußball, EM und Sonnenschein waren ca. 80 Bürger und Bürgerinnen erschienen. Und ich habe lange nicht mehr so viele Frankfurter oder Bornheimer auf einem Haufen gesehen. Von der CDU waren anwesend Michael zu Löwenstein. Er ist Rechtsanwalt, Mitglied des Ausschusses für Planung, Bau und Wohnungsbau und vom Stadtplanungsamt ein Dr. Köster oder Gößler. Das konnte ich nicht recherchieren. Im Verlauf hat also dieser Dr. Köster eine Einleitung gehalten und für mich, also da bin ich richtig wach geworden, sagte er, ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie zahlreich erschienen sind. Diese Veranstaltung hier ist als Zuhörveranstaltung konzipiert. Wir haben keinen Bebauungsplan mitgebracht, sondern wollen Fragen der Bürger und Bürgerinnen beantworten. Dann hat er verwiesen auf eine Homepage der Stadt, ernstmaiviertel.de, und hat dann natürlich sich erklärt zu der eingeplanten Einhausung, also der Übertunnelung der A661. Die soll jetzt nur noch in Anführungsstrichen 90,9 Millionen Euro kosten für 400 Meter Einhausungsbauwerk. Und es gab auch mehrere Vorschläge. Die Preise schwanken da zwischen der billigsten Variante, 90,9 Millionen, bis wahrscheinlich zur vernünftigsten Variante von 212,5 Millionen Euro. Das sind Informationen also von der Homepage der Stadt. Bis vor kurzem, muss man wissen, war noch von einer Einhausung von 1200 Metern gesprochen worden. So hat es die Frankfurter Rundschau am 9.4. noch geschrieben. Nun also nur noch 400 Meter und der Beginn des Planfeststellungsverfahrens durch den Bund, der ist dafür zuständig für Autobahnen, der erfolgt frühestens im Jahre 2020. Und mit der Fertigstellung des Tunnels ist im Jahre 2025 eventuell zu rechnen. Aus dieser sogenannten Zuhörveranstaltung und Fragestunde der Bürger wurde aber leider nichts, denn es ging richtig gut zur Sache, da die Bürger und Bürgerinnen lieber ihre Sorgen, Ängste und Forderungen schilderten und gar keine Fragen hatten, sondern einfach nur Hinweise auf die zukünftigen veränderten Lebenserwartungen, kann man schon fast sagen, die so ein Bauprojekt mit sich ziehen würde. So war zum Beispiel jemand auch da von der BI Grüne Lunge und die hat verwiesen auf einen Stand von 2010. Sie sagte, es gibt bereits ein Klimagutachten aus dem Architekturbüro Albert Speer, das wohl eine Bebauung gar nicht vorgesehen hatte, also nach Prüfung eines Architektenbüros, eines renommierten, und von dem sei jetzt gar keine Rede mehr. Eine weitere Zuhörerin, eine junge Mutter, sagte, ich als Mutter und Anwohnerin habe Angst vor zusätzlich 10.000 Menschen und mehr. Schon jetzt gilt Bornheim als der Frankfurter Stadtteil mit der höchsten Besiedelung in Frankfurt. Ein Mann mittleren Alters verwies auf aktuelle Zeitungsberichte, in denen das Frankfurter Umweltamt fordert, mehr Flächen zu entsiegeln als zu versiegeln. Alles nachzulesen auf der Homepage des Umweltamtes, sagte er. Ein Kleingärtner der betroffenen Gärten sagte, dem Großbauprojekt müssten 3000 Bäume zu Opfer fallen und ca. 300 Kleingärten würden vernichtet. Und dann sagte dann der Herr zu Löwenstein von der CDU, der Aufstellungsbeschluss ist der Start des Planungsverfahrens. Und der wurde jetzt ja vor etwa 6 Wochen getätigt. Er verwies oder verteidigte sich damit, dass Wohnungen fehlen würden und dadurch die Mieten nicht weiter steigen sollten und Angebot und Nachfrage angeblich die Preise des Mietmarktes regeln, müssten mehr Wohnungen gebaut werden. Seitens der Besucher wurde das heftigst bestritten und es wurde zum Beispiel die Forderung gestellt, Gewerbeflächen, also Hochhäuser, davon gibt es etwa 3 Millionen Quadratmeter in Frankfurt leerstehend, umzuwandeln in Wohnraum. Damit hat die Stadt angefangen in Niederrad mit einem kleinen Versuch, so viel ich weiß, mit 200 Wohnungen. Und ein weiterer hat gesagt, nachdem Bund, Land und Stadt in Bornheim 20 Jahre aneinander vorbei geplant haben, wäre es dringend notwendig, Bauvorhaben künftig großflächiger und im Aspekt der gesamten Rhein-Main-Region mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern zu betrachten. Das fand ich einen sehr guten Hinweis. Ja, zum Schluss war die ganze Chose, sage ich mal, nach 90 Minuten beendet. Und Herr von Löwenstein von der CDU sagte dann, wir haben Ihre Anmerkungen notiert und werden sie in Gedanken mitnehmen. Soweit also die kleine Zusammenfassung der...
Wo hat die dann notiert, wenn er die in Gedanken mitnimmt?
Er hat nichts aufgeschrieben, also wollte es nicht.
Ja, ja, vielen Dank für deinen Erlebnisbericht von der Veranstaltung. Wie viele Leute waren denn da?
80.
80. Und waren das jetzt, waren auch CDU-Mitglieder da? Also war, oder nur CDU-Mitglieder? Oder?
Ja, der Nachfolger von zu Löwenstein war noch da und es war auch... Es war sogar der umweltpolitische Sprecher der CDU-Fraktion da, der hat hinter mir gesessen und er hat die ganze Zeit nichts gesagt und danach sagte er dann, ja prima, ihr habt ja alles gesagt.
Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal für die nächsten 2,5 Minuten so stehen. The ghost, the boat goes to the bottom.
Mhm. Und alle stehen in der Mitte.
Tja, so kann's gehen.
Ja, es gab ja, habe ich ja eingangs gesagt, noch einen Rundgang der CDU, den ich leider um 5 Minuten verpasst hatte. Aber ich war nicht der Einzige, auch Mitglieder der CDU haben den Anschluss an die CDU verloren gehabt. Aber Friederike von der BI Grüne Lunge hat den Spaziergang mitgemacht. Und berichte uns doch bitte ein bisschen, was ist da passiert?
Interessant an dem Rundgang war einmal, dass tatsächlich eine Partei sich darauf eingelassen hat, und zwar die CDU, das Gebiet sich mal sinnlich zu erschließen. Also wirklich bei relativ hohen Temperaturen 1,5 Stunden mit uns durch das Gebiet zu gehen. Und da erschließt sich wirklich spontan oder ganz anders nochmal, als wenn wir hier immer so verkopft drüber sprechen, was das für ein Verlust sein wird. Und Herr zu Löwenstein hatte am Anfang, also so ähnlich wie das bei der Informationsveranstaltung dann gesagt wurde, gar keinen Zweifel dran gelassen. Und das ist sehr gut angekommen, dass er sagte, wir sind nicht hier, um zu erzählen, wir wollen Ihnen zuhören. Und damit hat er die Kompetenz auch an die anwesenden Bürgerinnen und Bürger gegeben und hat sich sehr viel anhören müssen und anhören können, was es für Einschätzungen gibt und die Leute haben inzwischen, das klang ja auch eben bei dem, was du erzählt hast, schon an, die haben sich ein unheimliches Fachwissen angeeignet im Lauf der letzten Zeit. Da ist eine wahnsinnige Manpower dahinter. Da sind inzwischen Expertinnen und Experten, die auch wirklich spannende Beiträge bringen können. Insofern ist der Gesamteindruck, ist ein guter. Man konnte auch solche Dinge diskutieren, wie es ja an diesem Tunnel eine Riegel, einen, das nennen die Riegelbebauung geben soll. Ihr könnt euch das so vorstellen, bestimmt viele kennen das, auf der A66 in der Höhe von Höchst, wo rechts das Main-Taunus-Zentrum kommt, kommt links eine Häuserfront mit ganz kleinen Fenstern. Das ist ein Riegel, der Riegel zur A66. Das heißt, das sind die Häuser, wo nun wirklich niemand wohnen möchte. Die schirmen also das Viertel, das hochwertige Viertel gegen die Autobahn ab. Jetzt könnten wir das Spiel spielen. Wir raten, wo die 30% sozial geförderter Wohnraum eingerichtet werden in dem ganzen Gebiet. Da können wir uns ziemlich sicher sein, wer da dann wohnen wird. So viel zu dem Rundgang. Es blieb oder es bleibt für mich ganz klar etwas zurück von, es war ein ernsthafter Versuch, Bürgerbeteiligung zu unternehmen. Es wird aber nichts an der Tatsache ändern, dass wir hier über Investoreninteressen sprechen. Da geht es um Millionen und um Milliarden in diesem Gebiet. Und inwieweit Kommunalpolitik da überhaupt eine Chance hat, noch etwas zu bewirken, ich will jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten, aber da sind massive Interessen im Spiel und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es war eine reine Schauveranstaltung, aber die Wirksamkeit sei mal dahingestellt. Im Moment greifen wir als BI nach jedem Strohhalm, auch kommunikativen Strohhalm, der sich uns bietet und insofern ist für mich diese Veranstaltung gerechtfertigt.
Ja, diese Lärmschutzwand in Unterliederbach, Lärmschutzwand, das sind Wohnungen, wie gesagt, das ist die Engelsruhe.
Diese Wand ist bewohnt.
Die ist bewohnt, ja. Und zufälligerweise, ich habe vor 25 Jahren 10 Jahre in der Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet, habe ich vertretungsweise an Mieter vermietet in der Engelsruhe und war geschockt, dass in diesen Wohnungen viel Gewalt herrscht, viel Kriminalität, viel Drogenmissbrauch. Also ich war froh, dass ich es nur als Vertretungsgebiet hatte und nachdem ich, mir war erst nicht bewusst, wie das da aussieht, dann bin ich hingefahren und habe mir dann gedacht, kein Wunder, wenn man direkt an der Autobahn lebt, etwa 20 Meter entfernt, wo am Tag wahrscheinlich 150.000 oder mehr Autos vorbeifahren. Also deswegen muss man nicht kriminell werden, aber die Voraussetzungen, dass man da ein normales Leben führen kann, wurden von vornherein zerstört, planungstechnisch.
Ja, Otto Walkes hat es ja vor etlichen Jahren mal auf den Punkt gebracht mit der Frage, Sie wohnen jetzt schon seit 20 Jahren an der Autobahn, hat das irgendwelche Auswirkungen auf Sie? Nein! Ja, du hattest gerade eben gesagt, Friederike, auch Kommunalpolitik hat da wohl wenig mitzureden. Wie siehst du denn jetzt so deine Möglichkeiten oder was wünschst du dir denn, Matthias, für euch im Ortsbeirat an Einflussnahme, Einflussmöglichkeiten im Rahmen des normalen politischen Geschäfts?
Das war auch schon das Thema bei der letzten Beiratssitzung, dass wir da eben sozusagen machtlos sind oder gar nichts mitzureden haben. Also gerade ja, von den grünen Politikern auch noch und so. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man Leute mobilisiert, die Bürger dieser Stadt, dass jeder anfängt, da Verantwortung da zu fühlen, zu übernehmen. Ich glaube, dass das die einzige Chance ist, dass die Bürger sozusagen aufstehen und dann sagen, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht. Ja. Also das heißt, Leute mobilisieren, wie jetzt durch diese Radiosendung zum Beispiel, sagen, kommt doch zu der, von mir aus jetzt zur Ortsbeiratssitzung. Ich habe hier noch ein paar Termine aufgeschrieben, wo auch, die würde ich gerne noch bekannt geben.
Ja, bitte.
Da ist jetzt am Sonntag zum Beispiel eine Begehung der Gärten, ein Tag der offenen Gärten, da jetzt das betreffende Gebiet, oberhalb von dem Abenteuerspielplatz.
Ja.
Das ist Sonntag, der 3. Juli, ab 16 Uhr, glaube ich. Mhm. Unter anderem machen wir da auch ein bisschen Live-Musik. April King wird da sein, meine Wenigkeit. Und hoffe ich, dass viele Leute da kommen, sich da interessieren dafür, die alten Baumbestände sich anschauen und sich zu informieren, was da passieren soll. Eben diese Versiegelung. Diese Bäume müssen dann weichen, weil die Wurzeln sind zu tief. Die Leute wollen Tiefgaragen dann bauen und so weiter. Sich informieren, ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die ich sehe.
Das Thema macht auf alle Fälle die Runde, auch im aktuellen Ausgehmagazin Heft Journal Frankfurt. Sie haben es auf der Titelseite, die Ernst-May-Siedlung, ein Traumschloss an der Autobahn. Und da gibt es einen zweiseitigen Artikel mit einem schönen Foto aus dem Garten und auch mehrere Interviews und Stellungnahmen. Und eine fand ich besonders interessant. Da fordert einer, der sagt, ich finde, dass die Politik erstmal eine Verantwortung trägt für diejenigen, die hier leben und die sie gewählt haben und nicht für Immobilienunternehmen. Und das ist ja auch wirklich das, was mir auch auffällt, ja, so wie versucht wird, dieses Projekt durchzustehen oder durchzusetzen. Sieht ja nicht danach aus, dass man wirklich attraktiv mit den Bürgern sich unterhalten möchte. Wir werden es weiter verfolgen, natürlich vor Ort, also spätestens dann nächste Woche Dienstag im Bürgerhaus Bornheim, 19.30 Uhr zum Beispiel.
Ja. Wir wollten ja auch im Verlauf der Sendung, hatten wir uns auch nochmal ganz kurz über BIs sprechen. BIs können durchaus erfolgreiche Sachen sein, brauchen wir aber einen langen Atem für, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Dann können wir an diesem Punkt vielleicht nochmal eine weitere Musik einspielen Und ihr hört uns dann so in circa eine Minute und 35 Sekunden wieder.
Bis gleich.
Ihr hört immer noch das ABS-Magazin heute am 29.06.2016. Und mir fällt gerade was auf. Ich habe ja morgen Geburtstag. Ha, ist das ein Glück, dass das nicht heute passiert ist. Ich habe noch einen Tag Zeit.
Was wünschst du dir denn?
Dass es auf alle Fälle weitergeht.
Und viele Hörer wahrscheinlich.
Ja, viele Hörer. Ja. Und vor allen Dingen wünsche ich mir ein Interieur, eine Umwelt, ein Environment, das diesen Namen auch noch verdient. Und ich habe manchmal schlaflose Nächte in Bezug auf das, was die Zukunft bringen kann und auch wird, wenn man aus der Zukunft in seine eigene Vergangenheit zurückblickt und dann sieht, was aus der Zukunft geworden ist, in der man jetzt lebt. Also die Zukunft, die zur Gegenwart wurde, dann kann einen das durchaus schauern lehren. Ich denke da nur an die Startbahn West oder andere Großprojekte hier in der Region, bei denen immer wieder Natur, Rückzugsräume von Tier und Mensch und auch Biodiversität auf dem Altar der Gewinnoptimierung geopfert wurden. Aber Matthias, du wolltest schon zweimal angesetzt. Bitte, was wolltest du jetzt dazu sagen? Also wir wollten jetzt nochmal über BIs sprechen. Ich habe mich da lange ausgesucht.
Das war, glaube ich, Friederike.
Ja, wir wollten jetzt nochmal über BIs sprechen und über die Möglichkeiten. Friederike, bitte.
Ja, dann schließe ich mal an die Startbahn West an, die du eben benannt hast. Denn ich glaube schon, dass auch wenn wir alle wissen, sie ist gebaut worden, der Preis war hoch. Wir haben damals, also ich gerade noch nicht, aber meine große Schwester schon und deine Generation dann sowieso, den Preis hochgetrieben. Und das ist das, was ich jetzt wieder spüre. Es geht eine Bewegung durchs Viertel und durch die Stadt. Und um nur mal ein paar BIs zu nennen, die sich da engagieren, das ist ja neben dieser BI, für die ich hier bin, die Grüne Lunge, für den Erhalt der Grünen Lunge am Günthersburgpark, sind die Bürgerinnen und Bürger für ein lebenswertes Nordend ja schon ganz lange aktiv. Der Abenteuerspielplatz engagiert sich natürlich zunächst mal für die eigenen Interessen, aber das strahlt aus und mobilisiert dann wieder viele Menschen. Dann haben wir den Kleingärtnerverein, die Kronberger, vielleicht das, die einfach das bürgerliche Spektrum auch repräsentieren, was ja auch seine Berechtigung hat. Wir haben die Imker, die oben am Wasserpark die Bienen, sich um die Bienen kümmern. Ne? Wir kennen alle die Problematik des Bienensterbens. In diesem Gebiet leben unglaublich viele Bienen. Wir haben Imker, nicht nur die Imker, sondern auch in den Kleingärten wird also Imkerei betrieben, ökologisch wichtig. Und natürlich gehört auch dazu eine Stadt für alle. Wem gehört die ABG? Denn wir müssen darüber reden. Du hast es eben angesprochen. Ja, wir brauchen Wohnraum in Frankfurt. Aber erstens, für wen brauchen wir Wohnraum in Frankfurt? Zweitens, wie viele versiegelte Flächen haben wir? Also gehen wir immer nur nach den Bedürfnissen der Investoren oder entwickeln wir wirklich eine zukunftsweisende, eine ökologisch orientierte Stadtplanung? Diese Fragen werden im Augenblick nicht gestellt. Es wird durchgepeitscht ohne Ende. Alle Termine, alle wichtigen Termine sind vor der Sommerpause und das hat für mich nichts mit ökologischer Stadtplanung zu tun. Die ganzen Initiativen, die ich jetzt eben genannt habe, bilden für mich Stadtgesellschaft ab und die mobilisiert sich. Unsere Initiative hat viele tausend Unterschriften schon gesammelt für den Erhalt der Grünen Lunge und das finde ich ist ein ganz spannender Aspekt, dass nämlich die Stadtgesellschaft anfängt, sich zu politisieren, sich kundig zu machen und auch zu engagieren. Und das wurde ja eben schon gesagt, wenn wir eine Chance haben, dann genau auf dieser Ebene.
Im Juli 2016, also in ein paar Wochen, werden die Mitglieder der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung über den Plan von noch Bürgermeister Olaf Kunitz entscheiden. Dieser hat ja aufgrund seines miserablen Wahlergebnisses und der Grünen, also der Partei, der er angehört, im März 2016 ein Minus von minus 10% eingefahren. Sein Nachfolger wird wohl werden, der designierte Nachfolger heißt Mike Josef und ist von der SPD. Und vielleicht eine Frage an den mitpolitischen Vertreter hier in unserer Runde. Kennst du den Mike Josef? Hast du ihn schon mal kennengelernt?
Nee.
Nee, noch gar nicht. Bist du erst neu dabei? Muss, Muss sie auch nicht. Aber hätte ja sein können. Auf alle Fälle ist es jemand, der nicht 70 Jahre alt ist, sondern um die 50, glaube ich. Ein aufgeschlossener Mensch. Nur aufgrund der Postenschacherung kommt er natürlich jetzt selbst in die Petrolie und vielleicht gegen Sachen, wo seine Partei, vielleicht die SPD, früher in der Opposition gestanden hat, muss er jetzt anstelle von Olaf Kunis das Projekt wahrscheinlich durchpeitschen. Oder seht ihr das anders?
Also ich habe Mike Joseph schon erlebt. Ich halte ihn von seiner Persönlichkeit her, der ist übrigens, glaube ich, eher um die 30 als um die 50. Er ist ja gerade Papa geworden und ist ein ganz junger, ist also wirklich tatsächlich so, wie du sagst, es ist ein ganz anderer Typus Mensch.
Ja, ja.
Er scheint, ist kommunikativ, ist offen und ich glaube, der ist noch nicht so verdreht. Der ist irgendwie noch ehrlich. Kunitz ist ja so ein richtiger Politiker. Also so Typen findet man ja auch in der Bundespolitik. Ich glaube, der Mike Joseph hat wirklich noch einen authentischen Ansatz, Dinge auch anders zu machen. Da gibt es auch schon Verlautbarungen, dass er wirklich an dieser Kommunikation interessiert ist. Ich stimme dir aber zu. Ich glaube, dass auch dieser Mann Zwängen unterliegt, die er alleine sowieso nicht, aber auch insgesamt nur in sehr begrenztem Maße da selber handlungsfähig ist oder entscheidungsfähig ist, was jetzt den Erhalt angeht. Das befürchte ich tatsächlich auch. Insofern ist es wichtig, das Thema von allen Seiten zu bespielen und sich auf gar keinen Fall auf die Politik, die Politikerinnen und Politiker aus der Kommunalszene hier zu verlassen. Ich glaube, die haben gegen die Investitionsinteressen, die an das Gebiet gestellt werden, nicht viele Chancen.
Ja, ich möchte noch anfügen, das Wahlergebnis etwa 22 Sitze hat die CDU, auch das gleiche an die SPD, so dieses Römer Außen. Dann gibt es mehrere kleine Splitterparteien. Weißt du, wie viel Öko-Links hat? Ich glaube, zwei Sitze.
Ja. Zwei Sitze zum Beispiel.
Also die Mehrheit liegt so bei den bürgerlichen Parteien. Das heißt, es kommt doch schon ganz schön drauf an, wie die Kleinen sich dazu äußern werden, sich entscheiden werden. Oder gibt es da irgendeine Begrenzung, 50% oder müssen nur 30% zustimmen der Stadtverordneten? Ist da irgendwas bekannt, ob es da eine richtige Mehrheit geben muss?
Das weiß ich jetzt nicht.
Da müssen wir alles noch recherchieren wahrscheinlich. Mit welcher Mehrheit so ein Antrag dann angenommen wird? Mit einfacher Mehrheit oder...
Ja, wobei ich glaube, wir können einfach leider definitiv davon ausgehen, dass wir über diese Ebene, ist der Hebel nicht da. Wir werden keine einfache Mehrheit kriegen und keine absolute Mehrheit und nicht die nötige Mehrheit. Es wird durchgewunken, das lässt sich an der Entwicklung ganz deutlich ablesen. Da scheint es Fraktionszwänge zu geben und Entscheidungszwänge und es ist auch ein politischer Wille zu bauen. Das ist, also was wir vertreten, ist einfach nicht Mainstream-Frankfurter Politik. Die wollen bauen, die wollen London Konkurrenz machen, die wollen ganz groß dabei sein. Nur die ökologischen, städtebaulichen Aspekte, die bleiben dabei auf der Strecke.
Vielleicht können wir da jetzt ja nochmal einhaken. Wir hatten vorhin auch so ein paar Begriffe. Also diesen Riegel hattest du ja schon genannt, Friederike. Die Einhausung ist vielleicht auch nochmal eine Sache, warum es auch interessant ist, warum die jetzt so kurz geworden ist. Also eine Einhausung, das bedeutet nichts anderes, dass man die Autobahn umfänglich mit einem Bauwerk umbaut, das den Schall schützt also diesen Lärmschutz- und Emissionsschutzauflagen gerecht wird. Und das kann man sich natürlich dann auch sparen, wenn man anstelle so einer Einhausung einen Riegel baut. Also bei der Einhausung wäre man im Prinzip relativ geschützt vor den Emissionen, Luft und Lärm. Und bei diesem Riegel sind halt diejenigen, die direkt sozusagen in dem Schallschutzriegel wohnen, die kriegen es halt trotzdem noch ziemlich ab, obwohl es viele gute technische Möglichkeiten gibt, scheinbar dafür Ruhe zu sorgen.
Ja, ich glaube, die Schweiz zeigt das ganz gut mit ihren vielen, vielen Tunnelsystemen, dass da Autos durchfahren können und die Abgase werden sogar gefiltert.
Aber gut, das vielleicht nur noch mal so, um das einordnen zu können, was das bedeutet. Und vielleicht auch noch mal der Aspekt mit der politischen Teilhabe ist natürlich schon das, was sich heute in dieser Stunde oder in der fast Dreiviertelstunde, die wir jetzt gesprochen haben, schon immer mehr aufdrängt, ist, dass, was du ja auch sagst, dass da Interessen im Hintergrund stehen, die eigentlich jetzt gar nicht durch die Kommunalpolitik zu bewältigen sind. Also, aber es gibt ja die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Also es gibt da ja auch eine lange Tradition. Du hast jetzt auch die BIs genannt, die hier in Frankfurt alle beteiligt sind. Gibt es da so einen gemeinsamen Koordinationsausschuss? Also es gibt ja in vielen Bereichen solche Dinge. Und gibt es da vielleicht nicht auch noch von anderer Seite Schützenhilfe, also Verbände in Frankfurt, Hessen, die da eventuell auch noch mit aktiviert werden könnten, um Einfluss auf die Politik zu nehmen?
Also bislang ist die Vernetzung untereinander noch nicht besonders gut, denn ich habe ja vorhin gesagt, diese Bürgerinitiative für den Erhalt der Grünen Lunge, die gibt es also seit Mai letzten Jahres. Das waren erst eine Handvoll Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Dann hat sich im Lauf dieser Zeit wirklich erwiesen, dass es ein großes Interesse gibt und ein großes Engagement. Es laufen immer wieder Treffen und Prozesse des Austausches, also gerade jetzt auch als der Abenteuerspielplatz, die hatten ja jetzt ihre Kinderkonferenz, ich denke, darüber werdet ihr auch gleich noch mal kurz was sagen. Ich sag mal so, noch bewegt es sich weniger auf einer strukturell-systematischen Ebene, sondern eher auf einer solidarischen, situativen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns mit Informationen gegenseitig versorgen. Inwieweit es Interesse von Verbänden gibt, also ich muss sagen, die Ökolinks war bislang die einzige Partei, die im Wahlkampf über den Manfred Zierahn ganz aktiv das Geschehen in der BI begleitet hat. Natürlich wollen wir auch unabhängig sein, parteiunabhängig, denn darum geht es jetzt nicht in so einer BI. Trotzdem kam das, glaube ich, war das eine wichtige Unterstützung im Wahlkampf. Das Problem, was du immer hast an diesen Formen der Organisation, ist ja, die Leute sind voll berufstätig, die haben Familie, die machen das in ihrer Freizeit. Und wir werden natürlich von der Politik auch vor, die treiben uns vor sich her, ne? Also jetzt das mit der Sommerpause. Du hast eben, Matthias, ein paar Termine schon genannt. Ich könnte jetzt ad hoc, aber das erspare ich uns allen, das bringt nichts, noch 10 wichtige Termine sagen, die alle innerhalb der nächsten 2 Wochen stattfinden oder gerade stattgefunden haben. Das macht es nicht einfacher. Und auch das hat was mit, so kann man Bürgerbeteiligung natürlich auch aushebeln. Ne? Überschütte die Menschen mit nicht mehr machbaren Terminen, schon hast du sie nicht mehr dabei. Deswegen fand ich das eben auch gut, dass ihr nochmal diese CDU-Veranstaltung hier benannt habt. Denn das war, da hat man ja gesehen, wie riesig das Interesse ist. Ne? Also weit über 100 Leute bei der Begehung, 80 Leute bei der Anhörung, alles an einem Nachmittag mitten in der Woche. Es liegt nicht daran, dass die Leute nicht mobilisiert sind.
Ja, wir wollen ein bisschen noch auf die umweltpolitischen Aspekte eingehen. Und ich möchte da noch eine kleine Einleitung zu geben. Da hat zum Beispiel vor kurzem die Deutsche Umwelthilfe das Land Hessen auf Luftreinhaltung verklagt. Und sie sagen, es gibt bundesweit ca. 10.000 vorzeitige Todesfälle wegen zu hoher Stickstoffdioxidbelastung. Und dieser Abgascocktail verursacht Husten, Atem-, Herz- und Kreislauferkrankungen und ist laut Weltgesundheitsorganisation auch krebserregend. Nicht nur die Luft, sondern auch Boden und Äcker werden dadurch übersäuert. Und dadurch gelangt natürlich diese Chemie auch in unsere Nahrungskette. Insbesondere das ständige Stop-and-Go von PKWs und LKWs in den Innenstädten und Ballungsräumen führt zu einem sprunghaften Ausstoß von Stickstoffdioxid, so Verkehrsdezernat Herr Bolle, und fügt hinzu, also Verkehrsdezernat der Stadt Frankfurt, und fügt hinzu, die Stadt steckt im Zwiespalt zwischen Wohlstand und sauberer Luft. So zu lesen zum Beispiel im Rhein-Main-Extra-Tipp vom 17.04. Und dazu gibt es noch einen Artikel von der Frankfurter Rundschau, die sagen, Autobauer schön den Verbrauch. Da will ich jetzt nicht weiter eingehen, aber wir haben auch alle erfahren, dass die Automobilindustrie ganz bewusst Abgaswerte verschleiert hat. In USA wurden zumindest der VW-Konzern auf Milliarden Entschädigungen verklagt. In Deutschland ist da, glaube ich, noch gar nichts passiert. Da ist immer noch unser Verkehrsminister dran und Hat wohl ein Ergebnis gegeben, dass wohl etwa 70% der Autos zu hohe Abgaswerte haben als angegeben, aber Konsequenzen wurden daraus scheinbar noch nicht gezogen. Matthias, du hast ja selbst früher an der Friedberger Landstraße gewohnt und auch ich kann davon richtig sprechen, weil meine Mutter wohnt dort. Dort fahren am Tag 30.000 Autos rein und auch wieder raus. Ich fahre da mit dem Fahrrad lang und wirklich bei heißem Wetter und bei einer roten Ampel, wenn du da warten musst, zwischen 100 Autos etwa und die gleichzeitig losfahren, bleibt dir die Luft weg. Wie sind deine Erfahrungen als ehemaliger Anwohner auf dieser Straße? Du hast ja 24 Stunden dort gelebt.
Es ist einfach so, dass ich ein bisschen versetzt habe, direkt auf den Friedhof ein Häuschen hatte, mhm. weil ich da gewohnt habe, nicht hatte. Und ich eigentlich da ziemlich glücklich war. Also ich meine, das war irgendwie, das ist auch wirklich, du merkst da diese Kaltlufteinfuhr, hast du Tatsache gespürt. Du bist aus dem Haus, also da auf dem Grundstück gewesen oder das war ein Haus im Grün mitten in der Stadt, so kann ich das nennen. Also wirklich so ein bisschen weg von der Straße. Klar, wenn du auf die Straße bist oder wenn du alleine ein paar hundert Meter runter in die Stadt einwärts bist, hast du 5 Grad wärmer gehabt mhm. und eine stehende Luft. Mhm. Abends kam da immer ein kühles Lüftchen. Und das ist meine Erfahrung da. Natürlich war jetzt viel Lärmbelästigung im Auto. Es hat sich ein bisschen gegeben, nachdem jetzt die Straßenbahn gebaut worden ist. Es ist ja auch, aber viel hat sich da auch nicht geändert. Ich meine, das war ja eigentlich die Hoffnung oder sozusagen der Vorwand, die Straßenbahn wird gebaut. Mhm. Und wir haben dann, also es war 3 Jahre oder weiß nicht wie viele Jahre da gebaut mhm. worden ist, dass dann jetzt auch weniger Autoverkehr stattfindet. Es wurde auch ein bisschen verengt, also du hast ja jetzt nicht mehr diese 2 Spuren. An einer Stelle ist es noch einspurig. Hat aber nicht viel gebracht, außer dass sich die Autos da stauen und noch mehr Feinstaub produzieren.
Ja, noch mehr Stop and Go dort stattfindet. Ich finde auch sehr auffallend, dass in jedem Auto wirklich so 99% sitzt eine Person drin. Und manchmal sind die Autos 1,5 Tonnen schwer, diese SUV oder wie die sie heißen. Kann da nicht die Stadt oder sollte da nicht die Stadt Einfluss drauf nehmen? Zumal ja sowieso die Feinstaubbelastung auf der Friedberger öfters überschritten wird. Wieso tut sich da nichts?
Das liegt an jedem einzelnen Bürger, glaube ich auch, dass die nicht bereit sind, ihre Freiheit aufzugeben, die sie da mit dem vermeintlichen Auto da haben, und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die man...
Die natürlich nicht gerade billig sind.
Viel zu teuer.
Ja.
Friederike, du willst da auch was zu sagen?
Ja, es hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie viele Menschen in der Stadt leben und wie viele einpendeln. Denn gerade in Frankfurt wird viel Fahrrad auch gefahren. Das muss man ja sehen. Herrn Kunitz schwebte ja vor, dass in dem sogenannten Innovationsquartier, das sollte ja komplett mit Tiefgaragen, soll das ja gemacht werden. Und da würden die dort Wohnenden würden ja überwiegend Elektroautos fahren. Hat mich begeistert, die Idee. Also so viel zum Thema, wie klug ist Städte, wie klug kann Städteplanung sein oder wie doof kann sie einfach sein und für wie doof hält man eigentlich die Bevölkerung. Es ist ganz klar, wenn nochmal für so viele Menschen mehr geplant wird, du hast es eben gesagt, jeder sitzt allein im Auto, man kann natürlich immer versuchen, da zu sensibilisieren, aber erstmal ist die Belastung da. Es wäre ja auch möglich zu überlegen, wie man ins Umland rausgeht, städteplanerisch, und dann über den öffentlichen Nahverkehr, also da zum Beispiel massiv investiert und nicht, wie es im Moment Stand der Dinge ist, sagt, super, wir haben doch auf der Friedberger jetzt eine schöne U- oder Straßenbahnlinie nach Preungesheim, dann, wenn wir die Linie schon haben, machen wir doch da noch ein Wohnquartier dran, passt ja, und damit werden dann ökologisch bedeutsame Flächen zerstört. Und was mich wirklich, was ich ganz schlimm finde, ist, dass die ja ersetzt werden sollen durch so Schamgrünflächen. Also ich weiß nicht, ob ihr Urban Gardening kennt.
Ja, da haben wir auch schon drüber berichtet, dass gewinnt das jetzt auch in so einem Zusammenhang, so als Gutschen für die Bevölkerung. Habt ihr noch ein bisschen was. Ja. Da könnt ihr buddeln, macht auch nicht so viel Schmutz, hat man alles in Kästen, kann man wegtransportieren.
Genau.
Ist jetzt sehr despektierlich, da sind ja auch Leute dabei, die sich
total engagieren. Ja, die, glaube ich, meinen es auch wirklich gut, aber das gleicht nicht die Vernichtung dieser Flächen aus. Und wir hatten es eben von dem Riegel, wir hatten es von dem Lärmschutz. Die wollen einen Deckel über die Autobahn machen auf diesen 400 Metern. Das verkaufen sie uns als ökologisch bedeutsame Fläche. Da, wo im Augenblick ganz, ganz alte Gärten sind, ganz alter Baumbestand, wo Greifvögel fliegen, wo wir wirklich einen Ökotop haben, wird dann auf 1,5 Meter aufgeschüttetes Geröll ein Rollrasen gelegt. Und dann haben wir da wieder eine Parkfläche, wie sie einfach kein Mensch braucht, wie auf jeden Fall kein ökologischer Ausgleich zu schaffen ist zu dem, was hier vernichtet werden soll.
Also ich weiß, dass Ende der 80er Jahre die A661 ausgebaut wurde. Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre war das. Und damals wurde schon ein großes Stück Natur in diesem Bereich zerstört. Musste weichen, weil Autobahn. Dann später wurde das Stadion von FSV Frankfurt erweitert. Eissporthalle wurde gebaut. All diese Dinge sind dort entstanden, wo vor 30 Jahren mittlerweile auch schon Natur weichen musste. Und ich weiß, dass damals die politischen Verantwortlichen gesagt haben, ja, das muss jetzt sein und damit ist auch Schluss. Dann bleibt das Besondere erhalten. Es gab damals schon auch Rundgänge und Führungen, auch von der CDU sogar veranstaltet, von der damaligen Stadtregierung, wo man also den Planungsleuten Fragen stellen konnte und alles. Dieses Prozedere ähnelt sich immer wieder und dann passiert am Ende dann doch das, nach 30 Jahren denkt da keiner mehr dran, dass diese Riederwaldbebauung ist ja jetzt schon so lange, so wie es ist, ja, jetzt kommt da auch noch was. Aber genau das ist ja das Ding, wie es funktioniert. Nur Frankfurt behauptet ja, dass kein Platz mehr für Städteentwicklung da ist. Und deswegen fällt man ja auf diese besonderen Flächen zurück, die man noch bebauen könnte. Was sagten ihr da als BÜ? Weil du gerade gesagt hast, man kann das ja auch anders planen, dass man das weiter nach draußen legt.
Ja, man kann das anders planen und ich glaube, wir müssen uns mal davon verabschieden, immer nur über wir brauchen mehr zu reden. Wir müssen darüber sprechen, wie wollen wir leben? Wollen wir wirklich so leben, so zusammengepfercht, das Nordend ist der am stärksten verdichtete Stadtteil und damit wird jetzt eine der allerletzten Ausweichflächen auch noch weggenommen. Das macht doch was mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Wir regen uns darüber auf, dass unsere Kinder hyperaktiv sind. Ja, es gibt aber auch keine Naturflächen mehr, wo die sich austoben können. Natürlich, wenn die den ganzen Tag nur noch im 4. Stock im Altbau sitzen und daddeln, dann werden die auch hyperaktiv. Also das sind alles Folgewirkungen, über die wir einfach reden müssen. Und ich finde, das passiert zu wenig.
Ich denke, dann machen wir nach der nächsten Musik da nochmal einen Anfang oder beziehungsweise greifen das nochmal auf. Und außerdem muss man jetzt sagen, es ist 17:53 und ihr hört nicht mehr das ABS-Magazin, sondern
Virusmusik mit Backspace, aber das Apple ist nicht da. Und es geht ein bisschen weiter mit Politik, aber auch mit viel Musik haben wir trotzdem mitgebracht. Und natürlich geht es auch weiter im Thema.
Seppel ist nicht da, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Ja, genau. Der ist in der Probe beim Willy-Brammel-Theater bei Genesis.
Okay. Auch da kann man irgendwann nochmal drüber reden, was das bedeutet.
Das ist auch spannend. Die Entstehung der Menschheit. Geschichte.
Oh, und Seppel ist dabei. Mensch, ja. Seppel ist das Doll. Also, jetzt. Und weiter geht es nochmal mit einem ganz kleinen Stück Musik, denn wir haben uns entschieden, uns jetzt doch nochmal 5 Minuten Luftholpause zu verschaffen. Und ihr hört in der Zwischenzeit den Udo Lindenberg, was Langes von ihm und ab dafür.
17:00 und genau 9 Minuten, ihr hört Radio X und wir sind jetzt natürlich bei Virusmusikradio 17 bis 18 Uhr, wie jeden Tag. Aber heute gibt es eine Sonderausnahme. Wir senden heute 2 Stunden lang über ein Thema über Bauwahn und ja, das Sterben, weitere Absterben der Natur in und um Frankfurt. Und wir haben uns schon eine Stunde drüber unterhalten. Und so geht es auch ein bisschen weiter. Ich war gestern Abend nochmal schnell im Günterspor-Park mit meinem Aufnahmegerät. Und mir ist es doch gelungen, ein paar Leute mit ihren Meinungen vors Mikro zu bekommen. Das möchte ich euch gleich vorspielen. Und auffallend war auch noch, dass ausgerechnet die weiße Bevölkerung, die etwas gut situierten, ein Interview verweigert haben und sich eher negativ verhalten haben. Aber dafür viele andere junge Menschen und auch Menschen mit Multikulti-Hintergrund, die waren sehr gesprächsbereit und auch sehr besorgt. Und das hört ihr jetzt.
Und die kleinen Gärten.
Von Tempelgarten.
Nein, nicht Tempelgarten. Ich hab gerissen.
Aber hier
nein.
Kommt das für die Meriaschule.
Da ja, Tims Garten auch.
Ach so, stimmt, sogar auch weggemacht. Oh nein, da ist sogar meine
Garten. Dein Garten auch, Leo.
Ja, so ähnlich wie die da.
Ich hier aufgewachsen bin und
das ist unser
zweites Zuhause.
Also eigentlich
hier wurde ich geboren.
Wir sind uns alle einig, dass wir das nicht wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Wir werden alles dafür tun.
Ja, auf jeden Fall.
Der Günterspor-Park muss bleiben und alles, was hier dazugehört.
Es ist hier so viel Grün, so eine große Grünfläche und das hat man in Großstädten eigentlich selten.
Und es ist unser zweites Zuhause, das haben wir vergessen zu sagen.
Ja.
Okay.
Ja.
Also, ihr seid dran.
Aber noch nicht
auf der Aufnahme. Ich wohne in Seckbach. Also gut.
Ich wohne auch voll weit weg.
Sonnitz sagt noch was. Aber der Günterspor-Park ist so toll. Ey.
Ja.
Hey, es ist halt wirklich, das ist so.
Kann man
so, so wie unser Garten.
Ja,
so.
Genau. Unser Garten ein bisschen weiter weg.
Und ja. Und wir sind ja nicht mal die Einzigen, die hier immer sind.
Genau.
Also ich finde, ich komme extra immer in den Günterspor-Park, weil das die grüne Lunge Frankfurts ist. Und ich finde echt, ich komme extra immer hierher, um hier zu entspannen, weil das einfach ein wunderschöner Park ist. Und ich finde es einfach ziemlich scheiße, wenn es einfach alles wegkommt. Und die Gärten da hinten, ich kenne selbst viele, die da sind. Und es ist einfach, das würde so viel fehlen. Und die ganzen Menschen, die neu dazukommen würden. Ich habe nichts gegen neue Menschen, aber es sind einfach zu viele und zu plötzlich und zu schrecklich. Und außerdem ist Frankfurt einer der Städte, die am meisten Parks in Deutschland hat. Und ich finde einfach, da geht Frankfurt auch ziemlich viel verloren, wenn wir damit anfangen, die Parks schon einzwängen.
Sag was mit Klimaschutz.
Sag mal einfach nochmal eins.
Klimaschutz?
Ja, so ein bisschen.
Und nochmal, ich hab noch nichts mit den Kindern.
Kindern? Ah, Kinder, ja, die Kinder.
Sag nochmal eins.
Die Kinder, an die muss man auch denken.
Es ist halt so, dass der Günterspor-Park auch so ein bisschen in zwei Teile geteilt ist. Unten sind eher so die Familien mit ihren Kindern bei den Wasserspielen und beim Spielplatz. Und hier oben haben wir älteren Jugendlichen halt so ein bisschen den Platz, uns hier breit zu machen. Und es wäre echt schade, wenn das weg wäre.
Shirin, 17 Jahre.
18. Okay. Möchte noch jemand was sagen?
Hallo, ich bin Abebe aus Äthiopien. Ich bin dagegen von dieser Aufbau. Weil grüne Fläche werden nicht vernichtet werden. Das ist dummerweise, die Grünen haben die mitgestimmt haben. Leider. Ich bin dagegen.
What I have to say is like, you know, this area where there are the people around living so long time, it been by people structuring and many young children coming over here, Günterspor-Park there where there are people to play for the family and everything. That it was not be, you know, like, you know, just to send people that's, you know, to close up on to build and modernize the area because of every society need, you know, for the family you have a park and that it should be very respected, you know, everyone also society for them, society to respect each other. Thank you very much.
Die Geschichte von Günterspor-Park auch, Günterspor-Park hat für Menschen geschenkt, da bleibt auch so, wie der uns geschenkt hat. Dankeschön.
Okay, also ich bin der Meinung, dass wir die Lunge der Stadt unbedingt schützen müssen. Ja, weil daran ist die Stadt, also Frankfurt ist daran auch bekannt, dass es eine große grüne Anlage hat um sich herum. Es gehört zur Stadt. Und was hier die Sache angeht, ist eines davon, dass man schützen müsste. dass es so bleibt. Nichts gegen Wohnungen, die braucht man auch, aber der Platz hier, der ist nicht dafür.
Ja, wir haben jetzt gehört, dass ich schon wieder dieses verfluchte Moderatoren-Unwort sage. Ich sage jetzt mal nein, 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 mit Nachdruck. Menschen, eine Stadt ist nur deswegen eine Stadt, weil so viele Menschen in ihr leben. Und Menschen haben Bedürfnisse und Menschen brauchen einfach existenzielle Dinge, um überleben zu können. Und ich denke, wir sprechen jetzt mal ein bisschen über den Aspekt, was das soziologisch für Auswirkungen auf uns Menschen als Gemeinschaft hat, wenn solche städtebaulichen Projekte wie das, was angedacht ist, durchgesetzt werden. Es gab in dem Beitrag jetzt gerade eben jemanden, der gesagt hat, der Günthersburg-Park ist den Menschen geschenkt worden. Also auch viele Parks in Frankfurt, muss man ja auch sehen, sind Stiftungen gewesen, waren Bürgerstiftungen für die Frankfurter. Und das war früher mal deren Gelände. Das haben die dann, wie auch immer, der Stadt Frankfurt zukommen lassen mit der Auflage, da Parks für die Menschen zu haben. Und auch das ist der Günthersburg-Park. Also auch da werden sozusagen über Generationen gewachsene Rechte einfach abgeschnitten. Und das macht ja was mit den Menschen. Also wenn diese Frauen, die jungen Frauen, die du da interviewt hast, diese Geburtstagsfeier, wenn ich es richtig
mitbekomme. Ja, das war eine Geburtstagsfeier. Ja.
Also nicht mehr 17, nein, 18, das war ganz wichtig. Aber hat eine gesagt, das ist unser Zuhause, unser zweites Zuhause, wahrscheinlich im Sommer zumindest. Und das sind einfach Dinge, die für das menschliche Miteinander ganz, ganz wichtig und entscheidend sind, dass es eben nicht nur um Wohnen geht, es geht nicht nur um Arbeit, es geht nicht nur um irgendwo behaust zu sein, sondern Leben birgt andere Dinge. Und da sind solche Entwicklungen, wollen wir jetzt drüber sprechen, wie das geplante Erweiterung des Maiviertels durchaus bedenklich zu sehen. Wobei man auch sagen muss, diese Erweiterung des Maiviertels hat ja auch noch eine ganz besondere Brisanz, weil Ernst May, das war ja so ein städtebaulicher Erneuerer im Anfang des letzten Jahrhunderts, der also da im Riederwald auch viel gebaut hat, der neue Konzeptionen entwickelt hat, also wie also auch Menschen, die jetzt aus unterprivilegierten oder nicht so privilegierten Schichten kommen, Arbeiter und so weiter, war da das Ziel Luft, Licht und Raum für die Menschen und auch Natur. Und dass man jetzt sozusagen das Ernst-May-Viertel so zuklastert und zupflastert, entgegen völlig dieser Grundsätze, die der Ernst May entwickelt hat. Auch heute noch werden junge Architekten, also durch Frankfurt mit Bussen, durch die Riederwaldsiedlung oder durch die Heimatsiedlung gefahren. Und die sollen dort was lernen, wie man moderne Architektur für Menschen macht. Und das ist jetzt schon fast 100 Jahre her. Und auch das scheint vergessen zu sein. Also das macht was mit uns Menschen und das macht auch was mit unserem Lebensraum, den wir ja eigentlich selbst gestalten.
Friederike, ja. Da ließe sich jetzt noch anfügen, dass Ernst May insbesondere für die nicht besser Verdienenden gebaut hat, für die sozial nicht Privilegierten. Und ich empfinde das als zynisch. Ein Viertel, was fast ausschließlich für besser Verdienende gebaut wird, so zu betiteln. Denn auch wenn die Stadt Frankfurt sagt, 30% der Flächen, die sie mittlerweile für Wohnungen plant, seien für sozial benachteiligte Menschen, muss man erstens fragen, ja, warum habt ihr dann irgendwie über Jahre und Jahrzehnte den sozialen Wohnungsbau abgebaut, um jetzt damit zu werben, dass ihr ihn wieder mit reinnehmt? Also dann hätte man den Abbau darauf verzichten können, dann gäbe es sehr viel mehr Wohnraum für Menschen, die sich nichts Hochpreisiges leisten können. Und was nicht entstehen wird, sind Wohnungen für die Mittelschicht. Also wo normale Berufe ausgeübt werden, ein normales Einkommen da ist, für diese Menschen wird es keine Wohnungen dort geben. Es wird werden die Extreme sein, es wird der sozial geförderte Wohnraum sein, womit ich ja völlig einverstanden bin, auch wenn der, wie gesagt, dann wahrscheinlich in den Riegel eher kommt oder in die Randbebauung. Und es wird das privilegierte, dachbegrünte, ökologische innere Viertel geben. Und das Ganze wird dann Ernst May genannt und das finde ich zynisch.
Hat die Stadt da überhaupt die Rechte, die Namensrechte für gesichert?
Das wäre mal eine interessante Frage. Ich wollte aber noch mal ganz kurz zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen da eben im Park was sagen und zu dem, was gesagt wurde, dass die Parks ja auch den Menschen geschenkt wurden. Es gibt eine Kritik an der Bürgerinitiative und an der ganzen Bewegung und diese Kritik ist berechtigt. Die Kleingärten, über die wir sprechen, sind nicht zugänglich für die Allgemeinheit. Es ist ein Gebiet, was erstmal durch ein Tor verschlossen ist. Das ist auch bisher, sage ich mal, war das auch in Ordnung. Ich meine, ich gehe auch nicht bei jedem in den Garten rein, der seinen Garten privilegierterweise direkt vorm Haus hat. Insofern finde ich, hat es eine gewisse Berechtigung. Ich finde aber auch, dass wir, und das ist ein Punkt, an dem auch gerade die BI sehr in die Diskussion einsteigt, dass wir gut überlegen müssen, wenn wir darüber sprechen, dass wir die Stadtgesellschaft beteiligen, dass wir dieses Gebiet auch öffentlich zugänglich machen. Es wäre zum Beispiel vorstellbar, dort Wege durchzubahnen oder auf frei werdenden Gärten, in frei werdenden Flächen dann ein Angebot zu machen für die Allgemeinheit, so dass dieses Gebiet gar nicht mehr in der Form abgeschlossen ist. Und das, finde ich, sind so ganz spannende Ansätze, die im Augenblick auch von der BI verfolgt werden.
Aber klar ist ja, dass wenn Parks verschwinden oder auch eben die Möglichkeit zu Kleingärtnern, dass da ja auch ein ganz enormes Stück an Lebensqualität verschwindet. Man muss auch sehen, dass wenn natürlich jetzt so eine städtebauliche Entwicklung stattfindet wie geplant, hatten wir ja vorhin auch schon nochmal, dass ja also auch Finanzinteressen hineinspielen. Und es ist ja auch so, also wenn man sagt 30% soziale Wohnung, bedeutet das ist eine Steuererleichterung, die da Investoren auch versprochen wird. Also das ist natürlich sind alles Dinge, die man im Hintergrund mit reflektieren muss, wenn man über diese Aspekte spricht. Und es ist ja auch so, dass diese Situation, die geschaffen wird mit mehr Luftemissionen, Schmutzbelastung in der Luft, dass ja auch dazu führt, dass auch die Bevölkerung als solche krank wird und ja auch keine Rückzugsmöglichkeiten hat. Also das, was man als grüne Lunge bezeichnet hat, auch in den Interviews gerade eben aus dem Günthersburgpark, das wird dann einfach nicht mehr existieren. Und auch das werden vielleicht nur Privilegierte, dann die sich vielleicht noch eine Fahrkarte leisten können in den Taunus, eventuell auch nur noch bezahlen können. Und diese Räume werden immer enger, aber die Möglichkeit, denen zu entweichen, und wenn es mal nur für ein paar Stunden ist, werden immer geringer. Friederike.
Ja, und es ist auch unausgegoren, denn die ökologischen Folgen sind ja einfach so nicht absehbar. Ihr erinnert euch an den starken Regen in den letzten Wochen. Wenn man unter dem Günthersburgpark gestanden hat, da stand aber alles unter Wasser, auch im Günthersburgpark. Das ist also jetzt schon, das hat was mit veralteten Kanalisationen in Frankfurt zu tun, das hat mit den Möglichkeiten zu tun, dass Wasser wegsickern kann. So, und jetzt wird das sogenannte Innovationsquartier gebaut. Das heißt, damit entfällt eine riesige Fläche, die im Augenblick durch diese Kleingärten, durch den alten Baumbestand, die Erde hält, das Wasser bindet. Das heißt, wir werden hier so richtig drastisch zu spüren bekommen, was das heißt. Wir werden eine Erhitzung haben der Stadt. Wir werden bei Regen eine Überflutung Bornheims kriegen da unten in dem Bereich. Im Günthersburgpark ist dann die Frage, wie lange die Bäume das halten können oder ob die uns, der erste ist ja neulich umgestürzt wegen irgendeinem Pilz. Also was für Auswirkungen das dann wiederum im Park hat, das werden wir sehen. Dieses Baugebiet, meiner Meinung nach, ist das von vorne bis hinten nicht durchdacht perspektivisch, was es für ökologische Folgen für das Nordend, für Bornheim und letztlich für Frankfurt hat.
Es gab letzte Woche auch eine Versammlung des Abenteuerspielplatz Günthersburgpark. Und dazu möchte ich kurz zitieren, die Frankfurter Rundschau, die hat letzten Samstag geschrieben unter der Überschrift, das wäre so gemein, rund 300 Anwohner, überwiegend Kinder, trafen sich zu einer Versammlung auf dem Abenteuerspielplatz, um dessen Bedeutung für ihr Leben kundzutun. Im Zuge des Wohnprojekts Innovationsquartier, das also ein Teil des Ernst-May-Viertels sein soll, soll der Abenteuerspielplatz weichen. Eine Alternativfläche ist allerdings bisher noch nicht gefunden worden. Und eine halbe Stunde lang trugen Kinder vor, was ihnen der Abenteuerspielplatz, der seit 24 Jahren am Günthersburgpark existiert, bedeutet. Eva sprach davon, dass ich sich beim Spielen frei fühle, dass ich sich nicht wie in einer Großstadt fühle, obwohl sie mittendrin sei. Marie berichtet, dass sie in ihrer Wohnung keine Haustiere habe und deshalb fast täglich die Kaninchen auf dem Spielplatz besuche. Lennart erzählt, dass er erst schüchtern gewesen sei, aber beim Spielen gleich habe loslegen können, weil für Kinder alles so vertraut sei. Samuel hat schon zweimal das Martinsfeuer im Güntersburgpark angezündet und Madeline berichtet, dass sie manchmal den Kindergarten geschwänzt habe, um mit den Tieren auf dem Spielplatz zu spielen. Egal wie alt man ist, man lernt hier immer etwas, sagt Jonathan. Ohnehin sind die Kinder einig, die Politik nehme ihnen etwas weg, um es den Erwachsenen zu geben.
Auch da sind wieder die Auswirkungen deutlich zu spüren. Und da geht es jetzt auch nicht nur um Ökologie, sondern da geht es tatsächlich um das, was uns direkt betrifft, nämlich die Existenzmöglichkeiten für ein menschenwürdiges Leben und für ein menschenwürdiges Wachsen und Entwickeln auch in einer Großstadt. Und das hatten wir vorhin auch nur kurz gesagt, der Güntersburgpark bzw. der Abenteuerspielplatz des Güntersburgsparks wäre auch ein Opfer dieser Bauwut, dieses Bauwahns.
Ja, bisher haben sie 3000 Unterschriften für den Erhalt gesammelt und es gibt eine Online-Petition. Ja, natürlich mit Abenteuerspielplatz, Güntersburgpark muss bleiben. Die ganzen Informationen, zumindest zu den weiteren Initiativen, die könnt ihr dann sicherlich morgen oder übermorgen dann auch auf der Seite von virusmusik.de nachlesen. Das muss sein, denn hier müssen ja wohl die BIs noch weiter vernetzt werden oder zumindest so, dass man einen schnellen Überblick findet über das, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, denn die Lage spitzt sich ja zu vor den Sommerferien.
Und wo wir jetzt auch dann dieses Thema, ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit geweigert, dieses Wort zu benutzen, weil wir das ja auch schon oft im ABS-Magazin hatten, aber wir kommen hier wieder auf die Frage der Gentrifizierung. Dass also Gesellschaft, so wie sie sich organisiert hat, völlig umgebaut wird, umgebodelt wird und dass diejenigen, die wirtschaftlich wenig Einfluss haben, weil einfach wenig Geld vorhanden, dass die immer weiter an den Rand der Gesellschaft, an den Rand der Städte gedrängt werden und dass dort auch so ein neues Lumpenproletariat vielleicht entsteht und wer weiß, vielleicht sind diese Tätigkeiten, die man da jetzt ausführen möchte, sozusagen mit einem Grundstein oder ein Baustein, diese Entwicklung durchaus vorantreiben. Das ist doch eigentlich für Ökolinks oder für jemanden, der bei Ökolinks kandidiert, Matthias, Steilvorlage für die politische Arbeit.
Wie gesagt, also mit Politik und mit Ökolinks bin ich jetzt gar nicht so verbändelt. Ja. Also ich arbeite mich da jetzt ein bisschen rein. Themen, die mich interessieren und die ich wichtig finde, engagiere ich mich gerne und versuche mobil zu machen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Es ist auch interessant zu fragen, wie geht man mit der Frage um, dass also Wohnraum wird ja in Frankfurt gebraucht. Das ist ja wohl auch eine Tatsache. Wenn man also an die Studierendenzahlen hier denkt oder die Menschen mit geringem Einkommen, die hier in der neu gestalteten Gesellschaft mit Mindestlohn und so weiter existieren müssen, da ist eine neue Brisanz in der Thematik drin. Jetzt habe ich den Faden verloren. Helf mir mal, Brand.
Gentrifizierung war es, glaube ich.
Gentrifizierung, genau. Ja. Da. Mhm. Und mache jetzt einfach mal hier einen Punkt. Die Friederike guckt mich auch schon ein paar Mal so an. Ich glaube, sie möchte was dazu sagen.
Zum Wohnraum empfehle ich allen, die mit dem Fahrrad durch Frankfurt fahren, macht die Augen auf. Ich bin immer wieder beeindruckt, was wir für einen Leerstand haben. Die Stadt Frankfurt leistet sich den juristischen Luxus, nicht zu enteignen, nicht zu verpflichten, leerstehende Räume freizugeben. Das geht ja bis zur ABG. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, vor ein paar Monaten hat Projekt Shelter, das Flüchtlingsprojekt, an der Höhenstraße, also ich sag mal Sahneschnitte in Frankfurt hoch 10, was Wohnen angeht, ne? An der U-Bahn-Station Höhenstraße ein Haus besetzt, das seit Jahren leer steht. Das wurde sofort geräumt. Ich war in der Nacht noch da und habe das miterlebt. Das Haus steht jetzt wieder seit Monaten leer. Diesen Winter hätten dort Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf gehabt. Wenigstens das und nicht unter Mainbrücken schlafen müssen. Ich bin beim Thema Gentrifizierung in der Stadt und möchte auch nochmal den Bogen schlagen. Also wie gesagt, das ist ein Luxus, den wir uns hier leisten, wo die Politik ja auch handeln könnte. Also man macht bedenkenlos ökologisch bedeutsame Flächen platt, vernichtet unwiederbringlich Natur, aber verzichtet darauf, leerstehende Wohnungen einfach in die Hand zu nehmen. Das verstehe, also ich verstehe es nicht. Ich finde, sehe, dass das sehr schwierig ist, sowas durchzusetzen, aber in der Gewichtung verstehe ich die Maßnahme nicht. Ich wollte ganz kurz noch was zum Abenteuerspielplatz und den Kindern sagen. Das geht für mich nämlich auch in die Richtung. Auf dem Abenteuerspielplatz spielen die Kinder aus Bornheim Nordend, Ostend, deren Kinderläden und Schülerläden maximal über ein 20 Quadratmeter großes Außengelände in einem Hinterhof verfügen, wo ihnen die Nachbarschaft die Hunde reinkacken lässt, weil sie sich so über den Kinderlärm ärgern. Die weichen aus in den Güntersburgpark und auf den Abenteuerspielplatz und dorthin auch, weil Kinder da elementar spielen können. Die dürfen matschen, die dürfen Feuer machen, ohne dass es jemanden stört. Geh mal in einen normalen Park und lass Kinder da Feuer machen. Und dann gucken wir mal, wann der Sicherheitsdienst da ist. Wir verändern unsere Stadt. Wir machen immer von mir aus immer mehr Parkanlagen, aber Kinder brauchen was anderes. Kinder brauchen Freiflächen zum Spielen und sowohl der Park als auch der Abenteuerspielplatz, da können Kindergeburtstage und Klassenfeste stattfinden, ohne dass man erstmal 200 Euro im Senckenberg-Museum oder im Palmgarten bezahlen muss, um einen wohlorganisierten Geburtstag zu haben. In den Kleingärten klettern die Kinder halt auf Bäume. Da brauchst du kein Spielprogramm bei einem Geburtstag. Da ist so ein Nachmittag sofort vorbei, weil die Kinder happy sind, dass sie endlich einfach mal ganz normal draußen spielen können. Und alles das zerstören wir. Und dann bekommen wir durchgestylte Spielflächen für die Kinder. Ich will das nicht. Ich will nicht so leben.
Ich meine, das gilt genauso für Erwachsene auch. Dass du irgendwo grillen kannst oder dich auch frei bewegen kannst, unter einem alten Baum sitzen. Das ist genauso wichtig für Erwachsene wie Kinder. Ne?
Völlig richtig.
Ihr hört Radio X, die Sendung ABS Magazin und Virusmusik zusammen mit dem Thema Bauwahn in Frankfurt, Wohnraum kontra Umwelt, das Ernst-May-Viertel kommt. Im Studio sind die Studiogäste Friederike von Bürgerinitiative Grüne Lunge, der Matthias Baumgart als Musiker und Bürger und mit bei Ökolinks jetzt neuerdings. Und neben mir sitzt mein Kollege Nils und ich bin der Ben. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Musik spielen. Und weil wir es eben gerade mit dem Thema Baum hatten, habe ich extra noch ein Lied gekauft für euch. Ein Lied von 1985, Alexandra, mein Freund der Baum.
Ich wollte noch sagen, weitere Infos, weil ich glaube, mit Blick auf die Uhr, dass wir so ganz viel Zeit vielleicht gar nicht mehr haben. Ich fände es klasse, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt von der Sendung, wenn ihr einfach selber mal überlegt. Also einmal hatte Matthias vorhin ja schon gesagt, am Sonntag ist Tag der offenen Gärten, wo ihr einfach mal in das Gebiet kommen könnt nachmittags, um zu gucken. Es gibt natürlich eine Homepage von dieser Bürgerinitiative Grüne Lunge, auf die ihr gehen könnt. Die sind auch auf Facebook. Und wichtig ist einfach, dass ihr selber ein Gefühl dafür entwickeln könnt, wenn ihr euch angesprochen fühlt, welche Aktionsform euch liegt, was ihr machen könnt, denn das ist ja alles sehr, sehr große Basisarbeit, die wir machen, so dass auch jede und jeder da wirklich sich einbringen kann. Und es ist, glaube ich, einfach total wichtig, dass wir in nächster Zeit viele sind, dass wir laut sind. Das ist unsere einzige Chance, dass wir Öffentlichkeit herstellen können, um dieses Gebiet zu erhalten.
Frankfurter Rundschau, Freitag, der 19.04.2016. Der Wohnturm, der seit Februar am Einkaufszentrum Skyline Plaza entsteht, wird mit 172 Metern nicht nur der höchste, sondern aller Voraussicht nach auch der teuerste Deutschlands sein. Die günstigsten der auf 47 Stockwerke verteilten gut 400 Wohnungen im als Grand Tower vermarkteten Hochhaus werden nach Angaben von Investor GSP Städtebau für Preise ab 5.700 Euro pro Quadratmeter zu haben sein. Die 185 bis 300 Quadratmeter großen Penthouses in den oberen 5 Stockwerken sollen im Schnitt 19.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Zum Vergleich, 2015 wechselten lediglich 11 Wohnungen für mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter den Besitzer, davon eine für 16.000 Euro. Wer sich eine der Wohnungen leisten kann, wird sich nach Plänen von GSP Städtebau auf eine 200 Quadratmeter großen Terrasse im 43. Stock sonnen können. Im 7. Stock durch einen 960 Quadratmeter großen Garten mit ganz unterschiedlichen Landschaftsgestaltungen spazieren und von der Turmspitze aus die Aussicht genießen können.
Auch diese Plattform wird nur für die Bewohner zugänglich sein. Fast jede Wohnung soll zudem einen Balkon mit bodentiefer Verglasung haben. 425 Parkplätze sollen entstehen. Vermarkten will der Investor die Wohnungen international. Man rechne mit einem großen ausländischen Interesse.
Ja, Musik von einem Frankfurter Künstler, das heißt, er kommt eigentlich eher aus Brandenburg, aber er hat über seine Oma lange Zeit in Frankfurt auch gelebt und hat dieses Lied gemacht über Frankfurt, und er meint, das Europaviertel, das ja eigentlich Gallus ist, da wurden ja einfach damals die Gesetze geändert und man hat gesagt, diese neue Bebauungsfläche, der ehemalige Güter Bahnhof gehört nicht mehr zum Gallusviertel, sondern mietpreistechnisch ist es einfach Westend, und hat die Preise wunderbar in die Höhe geschraubt. Und dadurch ich auch Galluskind bin, schön langsam, muss ich sagen, ich bin total erschreckt von dem, was da entstanden ist. Für mich ist es eine Trabantenstadt, und für mich zeigt sich da das Gesicht des Raubtierkapitalismus mit seinen internationalen Investoren einmalig. Und ich weiß, da auch da damals wurden etwa für 10.000 Menschen Wohnungen geplant. Mittlerweile sind es auch schon weit über 15.000 geworden und Tendenz steigend.
Ja, das hatten wir ja auch mit dem Wohnturm, einen Wohnturm für Reiche, der entstehen soll. Also auch das ist wieder Gentrifizierung. Man will also auch nur bestimmte Gruppen in Frankfurt haben, und jetzt nach dem Brexit träumen ja etliche davon, dass Frankfurt das neue London wird, zumindest was den Finanzhandelsplatz anbetrifft, wobei ich denke, dass da sowieso noch nicht alles gegessen ist, und bevor die Großfinanz nach Frankfurt kommt, gehen die bestimmt sowieso woanders hin. Also da drauf zu spekulieren ist ja auch, dass man mit den Ressourcen, die den Bürgern der Stadt gehören, die man ja als Kommunalpolitiker ja nur verwaltet, recht großzügig umgeht, aber nicht für die Bürger, sondern für die Interessen anderer. Und wenn man jetzt davon hört, dass also eine Wohnung in diesem Wohnturm, die haben ja auch 50 Quadratmeter, da kommt man ungefähr auf 900.000 Euro.
950.000 Euro für 50 Quadratmeter. Eigentum in diesem Wohnhochhaus, dem höchsten, das dann in Deutschland stehen wird.
Und dafür gibt es dann einen bodenverglasten Balkon, wobei wir uns hier alle gefragt haben, was das ist. Aber da zeigt sich, die Gentrifizierung hat uns einfach schon abgehängt. Die normalen Standards sind wir nicht mehr in der Lage zu verstehen. Ernst-May-Viertel, Innovationsviertel, das ist unser Thema Bauwaren.
Ja, ich möchte noch was ergänzend sagen zum Thema Ausschreibung für solche Projekte. Da ist mir aufgefallen, am Artikel, ebenfalls wieder mal aus der Rundschau, zum geplanten Neubau des Museum der Moderne in Berlin. Dort geht es wohl um 200 Millionen Euro Baukosten. Dort haben sich doch wirklich 42 internationale Architekturbüros beworben. In Frankfurt für das Ernst-May-Viertel, soweit ich das recherchiert habe, waren es 3 teilnehmende Büros. Und das ist ja sogar auch veröffentlicht auf der Stadtseite, auf dem der offiziellen Homepage der Stadt zum Ernst-May-Viertel. Da frage ich mich, wenn es dann doch hier um eine weitaus höhere Bausumme geht als diese 200 Millionen, wieso ist man zufrieden mit 3 teilnehmenden Büros? Und eine Frage, die vielleicht Matthias auch nicht beantworten kann, aber ich denke immer an die Politik, wieso erfahren wir Menschen denn gar nicht, um wie viel Geld es da eigentlich geht? Wie sind die Entwürfe eigentlich? Wir werden immer vor vollendeten Tatsachen gestellt, und heißt es, die haben gewonnen, zack, und die werden dann auch durchgeprügelt, ohne dass wir irgendwas davon gesehen haben.
Das ist auch wahrscheinlich so im Sinne des Erfinders oder der Leute, die das machen. Aber man kann sich informieren über eine Webseite, die heißt Palis. Palis.frankfurt.de. Da kann man Tatsache alle Beschlüsse und alle Stadtparlamentsbeschlüsse, Magistrat, sonstiges einsehen.
Das ist die offizielle
zugänglich für jeden Seite Bürger. Ja, ist wirklich sehr informativ. Wenn man, sofort zack da das Thema eingeben, und du kannst dich da schlau machen als Bürger. Wissen die wenigsten, aber man kann das wirklich das einsehen.
Es gibt auch, wenn hier um 18 Uhr gleich sozusagen der Hammer fällt und dann die Nachrichten kommen vom Deutschlandfunk, dann will ich jetzt schon mal sagen, am kommenden Freitag gibt es hier auf Radio X, also Freitag, der 1. Juli, ebenfalls eine Sendung zum gleichen Thema, dann ein bisschen später abends, 21 bis 23 Uhr, Quo Vadis Frankfurt, die Sendereihe Frankfurt Ahoi, die Stadt im Fokus vom Fritz Deutschland e.V., hat ein Gespräch mit dem Olaf Kunitz, der amtierende Dezernent für Plan und Bauen der Stadt Frankfurt am Main. Das ist ja noch für etwa 10 Tage. Und Sie sagen, Quo Vadis Frankfurt, ist der Weg das Ziel oder umgekehrt? Gibt es überhaupt ein Ziel der Planung? Städtebauliche Sackgassen und Phänomene, Vision, Schrumpfung und Wachstum. In einem Täter-a-Täter mit Dezernenten für Plan und Bauen der Stadt Frankfurt am Main, Olaf Kunitz und der Fritz Deutschland Redaktion, geht es vertikal und horizontal durch die Stadt Frankfurt am Main. Da darf man gespannt sein. Also am Freitag hier auf Radio X 21 bis 23 Uhr.
Ja, das ist ja auch ein Ding, dass wir immer wieder Akteure hier beim ABS-Magazin treffen, die in der Stadtentwicklung recht rührig sind. Also die ABG haben wir vorhin auch gesprochen, ist Aufbaugesellschaft Frankfurt, ist eigentlich also eine Holdinggesellschaft, die der Stadt gehört und eigentlich Politik für die Stadt machen soll. Man könnte aber auch durchaus meinen, dass es bei der ABG eigentlich eher um eine Maschine sich handelt mittlerweile, die Geld generieren soll für die klammen Kassen der Stadt. Der Herr Herr zu Löwenstein, der war ja auch vor der Wahl hier bei uns im Studio beim ABS-Magazin, erinnern sich vielleicht manche Hörer, und der hatte ja dann auch gesprochen, ja, also der Auftrag der ABG ist natürlich sozialen Wohnungsbau zu betreiben, aber wenn man sich auch die Entwicklung in Bockenheim anschaut, sind überall Brennpunkte in der Stadt entstanden, wo Frankfurt umgebaut wird in einer Art und Weise, gegen die man sich ja auch wehren kann. Und es gibt ja die unterschiedlichsten Initiativen, die da immer wieder dran sind. Und deswegen einfach auch die Empfehlung, macht euch selber schlau. Also dieses Parlis ist eine Option. Man kann auch einfach auf die offizielle Stadtseite gehen. Sprecht eure Abgeordneten bzw. eure Stadtverordneten im Parlament, in der Stadtverordnetenversammlung an. Sprecht die Fraktionen an. Sprecht die Bürgerbüros an. Geht auch an eure Landtagsabgeordneten und geht den Leuten einfach wie sagt man da? Also geht ihnen auf den Senkel, denn dafür haben sie sich wählen lassen. Das dürfen wir nicht vergessen. So demokratische Geschichten, bei allem Politikbashing muss man das einfach auch sagen, geht es natürlich auch darum, dass der Einzelne sich einbringt. Und die Freiheit, die wir hier in diesem Land haben, sollte nicht darin bestehen, sich aus allem rauszuhalten, sondern die Freiheit hat man, sich einzubringen. Es kommen viele Menschen aus anderen Ländern hierher zu uns, die in viel geringerem Maße diese Freiheit nicht hatten und dafür um ihr Leben fürchten müssen. Also es ist ein hohes Gut, das es hier zu verteidigen gilt, und deswegen ist es auch wichtig, sich zu informieren und einfach auch vielleicht sich anzugewöhnen, nicht immer Ja zu sagen, sondern auch manchmal Nein und unangenehme Fragen zu stellen, und zwar den Leuten, die dafür zuständig sind.
An der Wahl zum Stadtparlament, bei der letzten im März, haben sich wirklich nur 39% der wahlberechtigten Bürger dran beteiligt, und das ist natürlich kein gutes Bild einer Demokratie und bringt natürlich die Mehrheitsverhältnisse, also die wirklichen Meinungen, die in der Gesellschaft existieren, total aus dem Gleichgewicht und fördert zum Beispiel, da haben wir uns, also da habt ihr noch gar nicht zugehört, drüber unterhalten, über das Projekt an der Rennbahn, wo auf einmal rechte Parteien eine BI gründen, eine Bürgerinitiative, und auf einmal versuchen, das Ruder zu übernehmen. Also sehr gefährlich, wenn man nicht wählen geht, und man verzichtet da wirklich auf ein hohes Gut, für das viele Menschen wahrscheinlich schon gestorben sind.
Und ihr hört immer noch Virusmusik. Heute mit Ben und Nils und Gästen. Die Friederike und der Matthias sind da. Und Virusmusik wäre nicht Virusmusik, wenn es bei Virus nicht was gäbe?
Musik, ja. Das ist unser Leben. Und unser Studiogast Matthias hat Musik mitgebracht.
Genau, das
und die legen wir jetzt ein.
Unbedingt. Gut, ich sage nicht ja. Ha, ich habe gut gesagt. Das war Sugar Ray and the Blue Tones Evening, und der Song hieß
Nummer 6,
Too Many Rules and Regulations, passt ja auch zur Sendung. Und wer Bock auf Bluesmusik bekommen hat heute Abend, der kann unseren Studiogast nicht nur als Politiker sehen, nein, heute Abend nicht, denn er ist auch noch Mensch nebenbei, und das will er sich auch halten, und deswegen macht Matthias Baumgart heute Abend eine Veranstaltung im Mampf. Du trittst dort auf, du spielst
genau
zwei Instrumente.
Zwei Instrumente, die Stimme und die Gitarre.
Genau, und was bietest du da?
Naja, also was wir eben schon gehört haben, kommt in die Richtung Blues. Mhm.
Ja, also heute Abend im Mampf, ab wann fängst du an? 21 Uhr?
Nee, 20.30 Uhr.
20.30 Uhr.
Vorgeschriebene Anfangszeit.
Gut, und das ist hoffentlich allen bekannt, die Virus hören. Mampf, das ist die Kneipe auf dem Sandweg, die mit der großen, langen Tradition hier in Frankfurt. Bernd, haben wir noch was auf die Ohren für die letzten anderthalb Minuten
zu sagen? Musik haben wir natürlich immer dabei, aber wir wollen natürlich weiter an dem Thema dranbleiben und haben schon eine zweite Sendung vorgesehen, auch wieder zwei Stunden im September, dann am Mittwoch, den 7.9. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos, also zumindest die Playlist und die BIs, also die Bürgerinitiativen, die Links erfahrt ihr dann spätestens ab morgen Abend auf der Homepage von virusmusik.de.
Und im Anschluss an diese Sendung hört ihr dann die Nachrichten in einer Übernahme vom Deutschlandfunk, die die Kollegen dort immer aufs Feinste in Köln für uns hier zubereiten, damit wir immer die frischesten, die neuesten und die interessantesten Nachrichten bieten können. Radio X sendet dreimal am Tag die Nachrichten, einmal um 13 Uhr, einmal um 18 Uhr und einmal um 23 Uhr in einer Übernahme vom Deutschlandfunk. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, steht als nächstes im Sendeplan.
Da gibt es dann XI raus um 18.07 Uhr, aber wir sollten uns auf alle Fälle noch von unseren Studiogästen verabschieden.
Das ist ein guter Hinweis.
Ja. Lieben Dank, Friederike von der BI Grüne Lunge. Lieben Dank, Matthias Baumgart.
Danke, dass ihr da wart.
Von Öko-Links. Danke, Nils.
Danke, Ben.
Und bleibt Radio X treu.
Wir bleiben es auch.